Der Ton gegen Politiker wird auch bei uns in Augsburg zunehmend rauer. Was das für den Europawahlkampf bedeutet, das hört ihr gleich im Nachrichtenwecker. Außerdem klären wir, wer der neue Trainer der Augsburger Panther ist. Und zum Schluss gibt's noch ein paar Tipps für euer Wochenende. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Wir stehen kurz vor der Europawahl und die Stimmung in der Gesellschaft scheint im Moment auf Krawall gebürstet zu sein. Viele Politikerinnen und Politiker berichten über eine Zunahme von Gewalt und Vandalismus. Das betrifft ganz besonders die Grünen und die AfD. Sie berichten von Beschimpfungen, von Angriffen und von zerstörten Wahlplakaten. Joachim Sommer vom Augsburger Stadtverband der Grünen hat unserer Redaktion erzählt, dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden mussten. Zum Beispiel das Plakatieren, das wird immer nur in Gruppen gemacht. Und trotzdem gab es erst kürzlich einen Vorfall. Dabei wurde ein Parteimitglied absichtlich von einem Radfahrer angefahren und die Grünen wurden von dem Mann als Drecksäue beschimpft. Hinzu kommen laut Angaben von den Grünen zahlreiche mutwillige Zerstörungen. Teilweise werden Wahlplakate nach nur wenigen Stunden schon wieder runtergerissen. Ted Dent, so heißt der neue Cheftrainer der Augsburger Panther in der deutschen Eishockeyliga. Der 54-jährige Kanadier kommt von den Flint Firebirds aus der Ontario Hockey League und hat bisher noch nicht in Europa gearbeitet. Sportdirektor Larry Mitchell, der Dent seit Jahren kennt, lobt allerdings seine Expertise und Erfahrung. Trotz anfänglicher Verhandlungen mit Tom Rowe ist die Wahl schließlich auf Dent gefallen. Er soll vor allem die Spielerentwicklung vorantreiben. Dent selbst sagt, dass er sich auf die Herausforderung freut und das Team erfolgreich coachen will. Wer den Nachrichtenwecker kennt, der weiß, an dieser Stelle schauen wir immer, wie das Wetter wird. Heute ist die Antwort größtenteils wechselhaft. Am Morgen ist es noch bedeckt mit Temperaturen um die 11 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Werte dann auf etwa 18 Grad. Zwischendurch ist mit leichten Regenschauern zu rechnen. Mehr als ein halbes Jahr lang dauert jetzt schon der Krieg in Nahost, ausgelöst durch den Angriff der Hamas auf ein israelisches Musikfestival. Zu Beginn war die Solidarität des Westens groß. In letzter Zeit kommen aus einigen Ländern immer wieder kritische Töne und auch innenpolitisch scheint es zu brodeln. Genau darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Margit Hufnagel. Hallo Margit.
Hallo, grüß dich.
Israels Regierung steht im Moment ja nicht nur vor einem, sondern gleich vor mehreren Problemen, die sie lösen muss. Welche sind das denn konkret?
Ja, es ist wirklich eine ganz erstaunliche Entwicklung, vor der Israel im Moment steht. Es ist eine regelrechte Kaskade an Problemen, die sich da irgendwie vor allem Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auftut. Am Wochenende wurde ja bekannt, dass der Internationale Strafgerichtshof womöglich Haftbefehl gegen den Premier und gegen den Verteidigungsminister erlassen möchte, was natürlich ein gewaltiger Schritt wäre. Unter der Woche am Mittwoch haben drei Länder, Spanien, Irland, Norwegen, angekündigt, Palästina als Staat anzuerkennen, was in der Lesart Israels heißt, dass die Hamas für ihren Terror, für ihre Taten noch belohnt würde. Aber auch im Innern des Landes gibt es total große Unruhen. Also quasi täglich sind Demonstrationen in Tel Aviv und in anderen Städten. In der Koalition von Netanyahu knirscht's ohne Ende und auch die Verbündeten üben ja immer deutlichere Kritik. Selbst die USA als der wichtigste Partner von Israel hält eigentlich mit seiner Kritik an der Kriegsführung kaum mehr hinterm Berg.
In vielen Fällen ist es ja so, dass ein schlimmes Ereignis wie ein Krieg die Gesellschaft näher zusammenrücken lässt. In Israel hören wir jetzt aber von Demonstrationen gegen Netanyahu. Wir hören von Protesten gegen den Kurs der Regierung. Wie kommt es denn zu diesen innerpolitischen Spannungen?
Die Kritik, die da geäußert wird, geht eigentlich weniger um den Krieg an sich. Ich glaube, das Trauma, das die Hamas am 7. Oktober im vergangenen Jahr ausgelöst hat, war so tief, dass wirklich der Wunsch, die Hamas zu vernichten oder das Treiben der Hamas zu beenden, bei der überwältigenden Mehrzahl der Israelis wirklich vorhanden ist. Also Man übt weniger Kritik an diesem Krieg an sich. Auch an der Schärfe des Krieges gibt es eigentlich wenig Kritik. Aber viele Israelis fühlen sich trotzdem von ihrem Ministerpräsidenten verraten, weil einfach immer noch wahnsinnig viele Menschen in Geiselhaft der Hamas sind. Und die Menschen haben das Gefühl, dass die Zerstörung der Hamas für Netanyahu wichtiger ist als die Befreiung der Geiseln. Letztlich wäre es nämlich zwingend, mit der Hamas zu verhandeln, um eben eine Lösung, um eine Freilassung der Geiseln zu bekommen. Aber Netanyahu will sich da nicht drauf einlassen. Also direkt sprechen Israel und die Hamas ja ohnehin nicht miteinander, sondern immer über Vermittlerstaaten, Ägypten unter anderem, aber auch Katar. Aber das ist so der große Konflikt. Zum einen will die israelische Regierung alles dafür tun, den Terror in Zukunft zu vermeiden und die Hamas auszuschalten. Zum anderen gibt es aber natürlich wahnsinnig viele Menschen, die jemanden kennen, der in Geiselhaft ist. Und die wollen, dass die Regierung alles dafür tut, um diese Menschen frei zu bekommen.
Du hast ja bereits erwähnt, der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl nicht nur gegen Hamas-Anführer, sondern eben auch gegen Ministerpräsident Netanyahu erlassen oder will zumindest erlassen. Da bin ich mir jetzt bei der Formulierung nicht ganz sicher. Jedenfalls meine Frage, was genau bedeutet denn dieser Schritt für Israel?
Also erlassen ist der Haftbefehl noch nicht. Er ist beantragt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die drei Richterinnen, die darüber entscheiden, ihn erlassen werden, die ist sehr, sehr groß. Also so beurteilen das zumindest alle Experten, mit denen ich mich unterhalten habe. Es wäre eine totale Ausnahme, wenn die Richterinnen dem Antrag des Chefanklägers nicht folgen würden. Für Israel wäre das natürlich ein großer Schlag, nicht nur, dass das Land dann weiter international isoliert wäre, es würde zu so kaum vorstellbaren Folgen führen, wie wenn Benjamin Netanyahu auf Staatsbesuch in Deutschland wäre, er sofort verhaftet werden müsste, sobald er auch nur einen Fuß auf deutschen Boden setzt. In Israel selbst kann ihm womöglich gar nicht so viel passieren. Israel erkennt den Internationalen Strafgerichtshof nicht an, muss also auch nicht mit Den Haag kooperieren. Aber Deutschland erkennt den Gerichtshof eben sehr wohl an und hat auch bei anderen Ländern immer gemahnt, wenn entsprechende Haftbefehle nicht befolgt wurden. Unter anderem ist ja auch ein Haftbefehl gegen Putin erlassen worden. Es wäre eigentlich unvorstellbar, dass Netanyahu festgenommen wird, aber das Gegenteil wäre natürlich auch unvorstellbar. Insofern steckt Deutschland da wirklich in einem ganz, ganz großen Dilemma. Überhaupt waren natürlich die letzten Wochen für Deutschland sehr schwer, weil dieses nie wieder, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson wirklich tief verankert und auch glaubwürdig verankert aus meiner Sicht ist in der deutschen Politik. Aber es der Regierung, gerade Kanzler Scholz, aber auch der Außenministerin Baerbock, immer schwerer gefallen wird, wie scharf Israel natürlich diesen Krieg zieht und wie führt und wie schwer auch die Zivilisten im Gazastreifen darunter leiden.
Wir haben ja schon gehört, die Kritik auch aus dem Westen wird lauter, zum einen von den USA, aber auch von einigen Ländern, die Palästina jetzt als Staat anerkennen wollen. Könnte das auch den Druck auf Deutschland erhöhen, einen Schritt in diese Richtung zu unternehmen?
Nein, das glaube ich nicht. Also, dass Deutschland Palästina als Staat anerkennt, bevor es eine Friedenslösung gibt, das halte ich für komplett ausgeschlossen. Dadurch steht Deutschland wirklich zu eng an der Seite Israels. Aber man muss natürlich wissen, dass andere Länder eine andere Vergangenheit haben und dadurch auch einen anderen Blick auf Israel. Also diese Besonderheit, die es in der Beziehung zwischen Deutschland und Israel gibt und die manches auch in ein anderes Licht drückt, die gibt es eben zwischen anderen Ländern nicht. Also Spanien war von Anfang an einer der Staaten, die wirklich scharfe Kritik am Vorgehen Netanyahus im Gazastreifen geübt haben. Auch die USA werden sich zu so einem Schritt auf gar keinen Fall drängen lassen. Insofern ist es natürlich vor allem ein symbolischer Schritt, den diese drei Länder jetzt gehen. Aber es ist wirklich ein sehr mächtiges Symbol, weil, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es sozusagen für die Israelis das Zeichen aussendet, da wird jemand auch noch belohnt für seine Taten, die er begangen hat. Und Es ist ja auch so, man kann es ja auch ganz neutral formulieren und ohne sich auf eine Seite zu schlagen. Aber die Hamas, ausgerechnet die Hamas, hat es tatsächlich geschafft, die palästinensische Sache wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Also ausgerechnet so eine Organisation, die von Gewalt lebt, die von Terrorismus lebt, der ist es jetzt gelungen, dass die Menschen wieder über die Rechte der Palästinenser diskutieren. Und ich glaube, auch das ist so ein bisschen Debakel für Israel, die ja die Hamas eben militärisch, aber auch politisch ausschalten will, dass sie vielleicht mit ihrem wenig zimperlichen Vorgehen im Gazastreifen sogar das Gegenteil bewirkt hat.
Sagt Margit Hufnagel. Sie ist stellvertretende Leiterin der Politik- und Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank, Margit, dass du diese komplizierte Gemengelage für uns aufgedröselt und eingeordnet hast.
Sehr gern.
Und auch das ist heute noch wichtig. Auf der bei deutschen Urlaubern beliebten Ferieninsel Mallorca ist gestern spät am Abend ein Lokal eingestürzt. Dabei soll es mindestens 4 Tote und Dutzende Verletzte gegeben haben. Das ist zumindest der Stand zum Redaktionsschluss dieses Podcasts am Donnerstag um 0 Uhr. Ob sich auch Deutsche in dem Lokal befanden, das ist unklar. Es soll sich bei dem Gebäude um den Medusa Beach Club handeln, der direkt am Ballermann liegt. Zum Schluss habe ich noch ein paar Tipps für euch gesammelt. Habt ihr denn schon Pläne fürs Wochenende? Da ist in Augsburg nämlich tatsächlich einiges geboten. Im Theaterviertel findet das erste Viertelfest statt mit Auftritten von Künstlern, Hip-Hop-Performern und Drag-Queens. Heute ab 16 Uhr geht es da schon los. Wenn ihr jetzt eher Lust habt, mal wieder zu tanzen, dann seid ihr im Kesselhaus richtig. Da gibt es heute eine Party unter dem Motto Summer is Coming ab 22 Uhr. Musikliebhaber können außerdem Konzerte von Indie-Rock bis Synthie-Pop genießen, und zwar einmal im Provino-Club und einmal im City-Club am Kö. Ja, und wenn ihr es ganz verrückt haben wollt, dann geht ihr am besten morgen zum Bier-Yoga in der Riegele Brauwelt. Ja, und für die, die einen grünen Daumen haben, bietet der Botanische Garten Tipps und Tricks zur Orchideenpflege an. All diese und noch viele weitere Veranstaltungen findet ihr auf der Website der Augsburger Allgemeinen. Den Link, den packe ich euch wie immer in die Shownotes. Damit bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, genießt euer Wochenende und macht es gut. Der Nachrichtenwecker ist dann wie gewohnt am Montag wieder für euch da. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.